Wie gefährlich ist das, was aus dem Auspuff eines Dieselautos herauskommt? Darüber ist ein erbitterter Streit unter Deutschlands führenden Lungenfachärzten entbrannt, mit großer Bedeutung für die laufende Diskussion über Fahrverbote. An der Spitze der Kritiker steht der ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, Dieter Köhler. Er hält einen Großteil der vorhandenen Studien zu Gesundheitsgefahren durch Dieselabgase für fragwürdig. 100 deutsche Lungenfachärzte haben jetzt ein Papier unterzeichnet, in dem die Gefährlichkeit von Stickoxiden angezweifelt wird und damit eben auch der Sinn von Grenzwerten und Fahrverboten. Initiiert worden ist dieses Papier durch Dieter Köhler. Gängige Meinung scheint ja zu sein, dass Stickdioxid ein Reizgas ist, das tief in die Lunge eindringt, dort Reizungen und Entzündungen hervorruft. Mediziner zitieren Studien, die ergeben haben, dass NO2 die Lungenfunktion verschlechtern kann. Es hat vergleichende Studien gegeben zwischen Land und Stadt, auf die sich Grenzwertbefürworter berufen. Dort wurde eine höhere Belastung bei der Stadtbevölkerung festgestellt. Ich habe den Kritiker dieser Grenzwerte, Professor Dieter Köhler, gefragt, muss das alles nicht Grund genug sein, politisch Grenzwerte festzulegen?
Grenzwerte braucht man natürlich für alle möglichen mehr oder weniger giftigen Stoffe, aber die müssen natürlich in einem vernünftigen Rahmen sein. Und beim NO2 ist das mit der größte Flop, also beim Stickoxid, denn das ist ja eigentlich ein Naturstoff. Das steht ja auch in Wikipedia, wenn man nur mal ein bisschen nachschaut. Der Körper produziert das selbst. Das ist ein eigener Stoff, das ist Stickoxid, NO. Was er macht, das wird dann auch zu NO2 abgebaut und am Ende als Harnstoff ausgeschieden. Und die Konzentration, die im Körper selbst entstehen, man muss sich da festhalten, liegen in der Größenordnung von 10.000, 20.000 Mikrogramm pro Kubikmeter für NO. Wenn davon 10%, es gibt verschiedene Abbauwege, zu NO2 entsteht, sind das immer noch weit über 1.000 Mikrogramm im Gewebe, also weit, weit über dem Grenzwert. Wenn Sie in heißen Sommertagen im Wald spazieren gehen, wird allein durch die Bodenbakterien, wird das NO2 über den Waldboden, liegt schon über dem Grenzwert, über 50 Mikrogramm. Und die Studien, das gar keine waren, wenn man genau hinschaut. Man hat alte Daten aus den 2090er Jahren zum Feinstaub genommen, hat einen Unterschied gesehen in der Sterberate, aber das ist nur eine sogenannte Korrelation. Das heißt, man kann das nicht ursächlich begründen damit.
Viele Menschen werden jetzt zutiefst verunsichert sein angesichts zweier widerstreitender Positionen unter Medizinern. Was müsste denn passieren, damit das nicht in einem schier endlosen Expertenstreit endet?
Ja, nun, das ist ja nun häufig in der Wissenschaft, dass man unterschiedliche Positionen hat. Der Hintergrund hier ist, dass es eine vergleichsweise kleine Gruppe ist, zu der ich ja selbst mal gehört habe, denn ich habe mich mit diesen Fragen vor 35 Jahren habilitiert, kenne auch die internationale Szene und gehöre zu den wenigen Unabhängigen, die jetzt nicht bei der Industrie sind oder von Forschungsgeldern, die reichlich geflossen sind in den letzten Jahren, abhängig ist. Dadurch hat sich das entwickelt und durch die Grenzwerte, durch die Fahrverbote ist das jetzt sozusagen demaskiert worden. Normalerweise ist so ein Expertenstreit nicht so deutlich unterschiedlich in dem Falle. Man muss das austragen und man wird dann sehen, dass es einfach mit Plausibilität zu lösen ist, wie immer. Man kann natürlich durch Versuch und Irrtum die Erkenntnis erhöhen. Das ist ein normaler Vorgang der Wissenschaft. Der hat hier eigentlich die letzten 20 Jahre zu diesem Thema nicht stattgefunden und deswegen ist der Unterschied so deutlich.
Das heißt konkret, man braucht neue Studien, die untersuchen, ob NO2, ob Stickoxide gerade an Hauptverkehrsstraßen nicht am Ende doch oder eben keine Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben?
Ich glaube, man braucht nicht einmal neue Studien, denn die Tatsachenlage ist so offensichtlich. Man muss einfach die alten Studien neu auswerten, einfach neutraler auswerten, dass man sagt, wie ist das denn, wenn das NO2 nicht ist? Und da wird man sofort sehen, dass es viel plausiblere Lösungen gibt. Man muss sich vorstellen, wenn man eine echte Vergleichsstudie macht, die gibt es natürlich bei manchen Sachen, die ist außerordentlich teuer, dann müsste man eine Gruppe, die höher belastet ist, mit einer, die niedriger belastet ist, vergleichen und dann nach mindestens 5 Jahren, so lange braucht man, um überhaupt Unterschiede in der Lebenserwartung zu finden, dann wird man sehen, ob da Unterschiede sind. Aber da der Einfluss so minimal ist, ist das gar nicht möglich. Und wir haben das eine Besonderheit, das wird auch immer übersehen von der Gruppe. Wir haben nämlich diesen Großversuch schon. Und das sind eben die Raucher. Im Zigarettenrauch ist immer dann, wenn Verbrennungsvorgang ist, entsteht NOx, also NO, daraus wird dann NO2. Und der Raucher inhaliert allein schon ein NO2 in Zigarettenrauchkonzentrationen von 10.000 Mikrogramm pro Kubikmeter. Also enorme Dosen. Und das kann man hochrechnen, dass selbst wenn er raucht ja nicht immer, wenn man die Pausen abzieht, liegt er immer noch über etwa 10.000 Mikrogramm am Tag. Jemand, der am Neckartor wohnt, hätte etwa 800 bis 1.000 Mikrogramm, wenn er ständig da am Auspuff stehen würde. Also diesen Großversuch gibt es. Und wenn man diese Zahlen, diese berühmten 6.000 Toten, umrechnen würde, dann müssten die Raucher alle nach wenigen Wochen versterben, was ja nicht der Fall ist. Das zeigt schon, dass die Daten falsch sein müssen.
Sie haben 3.000 Mediziner in Deutschland angeschrieben für Ihr Positionspapier, aber nur 100 waren bereit, dieses Papier zu unterschreiben. War das enttäuschend für Sie?
Nein, überhaupt nicht. Also ich war ja selbst Präsident der Gesellschaft. Wenn Sie so eine Gesellschaft haben mit 3.000 Leuten, dann sind ja viele, die das gar nicht interessiert. Wenn das dann in so eine Rundmail herumgeht, dann hat man vielleicht 20, 30, 40 Leute, die dann antworten. Die anderen sind mit ihrem Hier und Jetzt so beschäftigt, dass sie sich gar nicht drum kümmern. Dass überhaupt so viele geantwortet haben, ist eher schon ungewöhnlich. Und vor allen Dingen viele Hochrangige, viele Professoren, viele Leute, die sich damit beschäftigen, die auch Kliniken leiten. Bei diesen 3.000 Mitgliedern sind ja nicht nur Lungenärzte, es sind ja viele Leute in Ausbildung, auch Krankenschwestern und Pfleger und andere sind dann natürlich in so einer großen Gesellschaft drin. Also die wissenschaftlich aktiv sind, von denen haben, ja, ich würde sagen, die auch entsprechend wissenschaftlich gearbeitet haben, die Hälfte dem mindestens zugestimmt. Und wenn man jetzt eine Gegenabstimmung machen würde, dann kämen vielleicht, weiß nicht, vielleicht 10 oder so raus.
Warum? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es doch so viele Mediziner gibt, die sagen, wir haben entsprechende Studien, wir haben auch Expositionsstudien gemacht, Menschen, also Stickoxiden ausgesetzt. Wir können das messen. Wir sehen diese Folgen, die Stickoxide haben. Sind das alles Fehlinterpretationen? Wie erklären Sie sich das?
Nein, das sind also zwei verschiedene Dinge. Man muss zwischen den sogenannten epidemiologischen Studien unterscheiden, die einfach nur Konzentrationsunterschiede in Regionen messen und sehen, dass da vielleicht eine etwas überzufällige Häufigkeit ist. Und dann gibt es einige wenige Expositionsstudien, das ist richtig, wo man NO2 inhaliert hat. Also bei Gesunden können Sie Dosen geben von 10.000 Mikrogramm, man sieht nichts. Bei Asthmatikern, wenn sie unbehandelt sind, sieht man leichte Reaktionen an der Lungenfunktion. Das überrascht aber nicht, denn NO2 wird, wenn es in Kontakt mit Wasser kommt, und das passiert ja auch im Körper ständig, entsteht einfach eine Säure, salpetrige Säure, und das reizt die Schleimhäute etwas. Das ist aber normal. Das Gleiche haben Sie, wenn Sie gebratenes Fett inhalieren, wenn Sie kalte Luft haben, wenn Sie morgens duschen. Alle Asthmatiker reagieren damit. Aber übrigens nur am Anfang, wenn Sie das wiederholen oder wenn der Asthmatiker behandelt ist, sieht man auch nichts mehr. Und es ist eben auch so, dass zum Beispiel 10% der Asthmatiker rauchen. Die inhalieren sehr, sehr hohe Dosen an Stickstoffdioxid und reagieren nicht mehr. Das ist also ein normaler Vorgang. Das gehört sozusagen zu den üblichen Reizen, die man hat.
Sagt Professor Dieter Köhler, ehemaliger Präsident der Gesellschaft für Lungenheilkunde, und kritisiert die Grenzwerte für Stickoxide und damit verbunden eben auch flächendeckende Fahrverbote.